Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Das hier ist ja auch die erste Folge für 2024. Ich habe das Gefühl, es bürgert sich bei mir ein, dass ich im Zeitraum Jahreswechsel so richtig krank werde. Das war nämlich dieses Jahr auch der Fall. Ich war, glaube ich, fast 2 Wochen mega krank, also konnte kaum was machen, war einfach nur K.O. Dementsprechend wenig kam auch hier beim Podcast, aber das soll sich jetzt wieder ändern. Und basierend darauf wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. Heute nehmen wir uns mal Zeit, gemeinsam einen Blick auf unsere finanzielle Zukunft zu werfen, denn zu jedem guten Jahresstart gehört es für mich dazu, mir auch in gewisser Weise neue Ziele zu stecken oder alte Ziele anzupassen. Und die Gedanken würde ich auch noch gerne mit euch teilen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen spät an bin jetzt. In den nächsten Minuten geht es also darum, wie ich versuche, meine finanziellen Ziele zu setzen, worauf ich dabei achte und was ich für wichtig empfinde. Und auch wenn die Beispiele hier eher finanzielle Ziele betreffen, gibt es natürlich auch andere Bereiche wie Gesundheit oder soziales Engagement. Und auch dazu werde ich ein paar Worte erzählen, also was mir da beim Umsetzen von Zielen hilft. Und bevor ich jetzt auf meine eigenen Ziele eingehe, will ich kurz einmal erklären, wie wir das Ganze angehen können. Also das Thema Ziele setzen, die uns wirklich weiterbringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich sogar noch dran, ich glaube, in der Berufsschule war das mal Thema mit der Abkürzung smarte Ziele setzen, also S-M-A-R-T. Und das ist ein Konzept. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Fach oder in welchem Themenbereich es darum ging. Ich glaube, es war sogar Projektmanagement oder sowas. Auf jeden Fall ein Thema, wo ich sagen muss, heute verstehe ich das ganz anders, als ich es früher verstanden habe oder früher, als man es auswendig lernen musste und nicht so richtig wusste, okay, warum eigentlich? Also ausgehend von diesem Smart-Ziele setzen, können wir ableiten, dass es so eine Art Kompass für uns sein kann, also der uns bei der Erreichung unserer Ziele hilft und in gewisser Weise auch die Richtung weist. Und das S steht dabei für spezifisch, also deine Ziele müssen spezifisch sein, statt vage Wünsche, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Geld sparen, setzt man sich klar definierte Ziele, zum Beispiel jeden Monat 200 Euro in einen ETF investieren. Und beim Formulieren von diesen Zielen können die sogenannten W-Fragen helfen, also wer ist beteiligt, was möchtest du erreichen, warum ist das Ziel wichtig, wo wird es stattfinden, welche Ressourcen benötigst du und natürlich noch beliebige Erweiterungen, je nach persönlicher Präferenz. Das smarte Ziel muss auch nicht zwingend alle W-Fragen beantworten, solange das Ziel in sich schlüssig und explizit ist. Das M steht dann für messbar, also wir brauchen klare Kriterien, um unseren Fortschritt und die Zielerreichung zu überprüfen. In dem Beispiel könnten wir genau sehen, wie nah wir unserem Ziel sind, indem wir einfach den monatlichen Investitionsbetrag verfolgen, also schauen, haben wir wirklich 200 Euro jeden Monat investiert. Nicht jedes Ziel ist so einfach messbar und manchmal muss man ja bei der Messmethodik sozusagen auch etwas kreativer werden. Je nachdem, wie umfangreich die Ziele sind, kann es also Sinn machen, sich den Fortschritt in regelmäßigen Abständen aufzuschreiben oder auch Tools zum Tracken zu nutzen oder vielleicht einfach eine Liste, ein Notion-Dokument oder einfach die Notizen-App im Handy. Dann kommen wir zum A. Das A steht für Achievable, also erreichbare Ziele sollen es sein. Es gibt natürlich auch die Ansätze, die sagen, man soll sich die Ziele immer so viel höher stecken, damit man angespornt ist, die zu erreichen. Aber das ist eine andere Betrachtungsweise. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Thema hier. Das Ziel soll erreichbar sein. Das bedeutet, es macht wenig Sinn, sich ein Ziel zu setzen, das eindeutig außer der Reichweite liegen wird und von dem wir ganz klar wissen, dass wir es nicht erreichen können. Ziele, die nicht zu erreichen sind, werden unterbewusst auch nicht so wirklich ernst genommen. Zumindest meine Erfahrung. Und für mich persönlich ist das auch logisch, weil man kaum über das ganze Jahr hinweg versuchen wird, etwas umzusetzen, von dem man nicht wirklich glaubt, dass man es schafft. Erreichbar soll aber auch nicht heißen, dass das Ziel keine Herausforderung ist. Also ambitionierte Ziele sind schon ausdrücklich erwünscht, würde ich sagen. Und bezogen auf unser Beispiel nochmal, könnte ein realistischer Ansatz sein, den monatlichen Investitionsbetrag basierend auf unseren finanziellen Möglichkeiten festzulegen. Außerdem kann man Ziele, die zwar in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht erreichbar sind, in kleinere Unterziele unterteilen. Also selbst wenn man im Jahr 2024 so nicht das übergeordnete Ziel erreicht, schafft man zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung und kommt dann seinem großen Ziel immer näher. Es kommt also darauf an, für deutlich umfangreichere Ziele einen größeren Zeithorizont zu wählen und sie vor allem in kleinere Ziele runterzubrechen. Der nächste Buchstabe ist dann das R, das steht für relevant. Und der Buchstabe soll im Prinzip beantworten, warum das Ziel uns überhaupt wichtig ist. Dieser Punkt ja, haucht dem Ziel gewissermaßen eine Bedeutung für uns persönlich ein. Also dieser zugrunde liegenden Bedeutung müssen wir uns klar werden, um einen größtmöglichen Antrieb zu entwickeln, das Ziel wirklich langfristig zu verfolgen. In unserem Fall verfolgen wir mit der monatlichen Investition in einen ETF zum Beispiel den langfristigen Vermögensaufbau, der uns insbesondere im höheren Alter finanzielle Sicherheit bietet. Und zu guter Letzt steht das T für Time-Bound, also die Ziele müssen zeitgebunden sein. Das bedeutet, dass wir uns für jedes Ziel einen klaren Zeitraum setzen oder einen Zeitrahmen. Und beim Stecken von Jahreszielen sollte man sich also sagen können, ich werde dieses Ziel innerhalb der nächsten 12 Monate erreichen. Das verleiht dem Ziel eine gewisse Dringlichkeit. Aber du kannst natürlich auch andere Zeiträume innerhalb eines Jahres wählen. Und neben diesen Jahreszielen ist es auch sinnvoll, sich 5 oder sogar 10 Jahresziele zu stecken. Also viele Dinge in unserem Leben sind ja nicht unbedingt innerhalb von einem Jahr zu erreichen. Und eine Planung von Jahr zu Jahr würde die wirklich großen Ziele außer Acht lassen. Und die könnte man dann ja nicht verfolgen. Und wie schon besprochen, lassen sich die großen Ziele dann auch wieder in Unterziele runterbrechen, sodass man mit jedem Tag seinem großen Ziel einen Schritt näher kommen kann. Selbst habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für meine persönliche Herangehensweise echt wichtig ist, mir kleinere Teilziele zu stecken, anstatt nur ein großes Ziel. Also das beginnt bei mir jetzt nicht für 5 Jahresziele oder ein 5 Jahresziel, was ich herunterbrechen will, sondern eigentlich weit davor. An dem Buch, was ich geschrieben habe, kann ich das ganz gut erklären oder ganz gut ein Beispiel bringen. Also ich hatte für die Fertigstellung vom Buch im Prinzip ungefähr ein Jahr Zeit, wahrscheinlich etwas weniger, also wahrscheinlich 10 oder 11 Monate. Und auf jeden Fall habe ich hier zu Beginn den aus heutiger Perspektive großen Fehler gemacht, dass ich mir das große Ziel, fertiges Buch, nicht in kleinere Monats- oder sogar Wochenziele runtergebrochen habe. Also zu Beginn bin ich extrem entspannt an die Bearbeitung gegangen, weil das Ziel einfach noch so weit weg für mich war. Also das fertige Buch war einfach erstens überhaupt nicht vorstellbar und zweitens noch so weit in der Zukunft, dass ich gar keinen richtigen Bezug dazu hatte. Und dann vergeht die Zeit und auch irgendwie viel schneller, als man denkt. Und auf einmal waren die ersten 2, 3 Monate schon vorüber, ohne dass ich groß Fortschritte gemacht hatte. Und an der Stelle habe ich dann aber auch angefangen, mir nochmal richtig Gedanken über das Problem zu machen. Und auch wenn ich den großen Stress der letzten Monate des Schreibprozesses nicht ganz abwenden konnte, dadurch habe ich mir für die folgenden Monate auf jeden Fall einen genauen Plan gemacht, wie ich besser vorankomme und wie ich meinen Tagesablauf so strukturieren kann, dass ich Fortschritte mache. Und das sah tatsächlich einfach so aus, dass ich wirklich jeden Abend im Terminkalender 1 Stunde geblockt hatte für das Thema Buch, also für alles rund um das Thema, ob es jetzt Recherchieren zu gewissen Themen oder Fragestellungen war oder auch Grafiken raussuchen, die vielleicht gut reinpassen würden oder auch ein Kapitel fertigstellen, ganz am Anfang auch noch Thema Gliederung, nochmal durchgehen, ob man das wirklich genau in dieser Struktur machen will. Dazu hatte ich jetzt auch vor einigen Tagen einen kurzen Vortrag bei Summit in der Minimal Empires Community gemacht, also so rund um das Thema Buchschreiben, wie geht man vor, wie schreibt man überhaupt ein Kapitel und viele Sachen, ja, die sich so rückblickend dann herausgestellt haben oder die ich auf jeden Fall gelernt habe und die vielleicht einiges an Stress ersparen oder erspart hätten, wenn ich es vorher schon so gemacht oder gewusst hätte. Aber ja, das ist im Prinzip die Struktur, die man anwenden kann. Ist natürlich wieder von Person zu Person etwas unterschiedlich, wie groß jetzt vielleicht auch die Teilziele sein müssen. Aber ich denke, von dieser Vorgehensweise profitiert man im Groben und Ganzen. Und damit haben wir darüber gesprochen, wie ich persönlich versuche, meine Ziele zu formulieren. Und jetzt geht's darum, was sind denn überhaupt die Ziele? Also sowohl, was mir persönlich wichtig ist, als auch generelle Anregungen, was für Ziele man sich vielleicht checken könnte. Wir fangen an mit den Jahresvorsätzen, also genug Theorie. Jetzt geht's um die konkreten Vorsätze. Und da will ich erstmal ein paar Anregungen für mögliche Jahresvorsätze geben, bevor ich meine eigenen vorstelle, sozusagen. Also erster Vorschlag, einen Budgetplan erstellen. Ein detailliertes Budget ist wie eine Landkarte für die Finanzen. Es zeigt uns, wohin unser Geld fließt und hilft uns auch, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Und oftmals hilft auch ein grundlegender Budgetplan dabei, seine Ziele hinsichtlich Erhöhung der Sparquote und ähnliche Ziele zu erreichen. Also ich habe sowohl bei mir selbst das schon gehabt, das Thema, als auch von Gesprächen mit Bekannten und Freunden mitbekommen, dass viele Leute eigentlich komplett ohne Plan unterwegs sind und ihr hart erarbeitetes Geld ausgeben, ohne so wirklich zu hinterfragen, wofür und ob das überhaupt wirklich nötig ist. Also selbst wenn genug Geld zur Verfügung steht und mit dieser Vorgehensweise man gut durch den Monat kommt, weiß man vielleicht am Ende des Monats gar nicht mehr, wofür ist überhaupt das ganze Geld draufgegangen, wofür habe ich es ausgegeben und wo hätte ich vielleicht auch etwas sparen können, um eben diese langfristige Betrachtung und die finanziellen Ziele zu erreichen. Mittlerweile gibt es ja auch verschiedene Apps, die einem so beim Strukturieren seines Budgets helfen können und mit so einem Hilfsmittel oder vielleicht auch mit einem Notizbuch bei der Gestaltung, je nachdem, was einem da liegt, aber wo man sich auch wirklich Mühe mitgibt, kann es auch Spaß machen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Denn seine Budgets richtig einzuteilen, also das verfügbare Geld, das kann im Prinzip das Fundament des Investierens bilden. Und ja, auch in meinem Buch und auch bei einzelnen Beiträgen auf der Webseite oder auch bei Instagram bin ich schon mal auf dieses Thema mit den drei wichtigen Geldtöpfen eingegangen, also die ich persönlich bei meiner Budgetplanung berücksichtige. Und das ist einerseits durch einen ausreichend großen Notgroschen oder auch das Backup. Da kannst du zum Beispiel deutlich beruhigter mit Schwankungen an der Börse umgehen und kannst dir sicher sein, dass unerwartete Ausgaben jetzt nicht direkt dazu führen werden, deinen langfristigen Vermögensaufbau ja durch unnötige Verkäufe oder kurzfristige Notlagen gefährdet werden. Und ich kann also wärmstens empfehlen, sich hier einmal Gedanken zu machen und sich über seine Finanzen sauber und übersichtlich einen Überblick zu verschaffen. Der zweite Vorsatz, monatliche Sparziele setzen. Automatisiertes Sparen macht es nämlich viel einfacher, regelmäßig Geld beiseite zu legen. Also für mich der Schlüssel, um langfristig Vermögen aufzubauen. Und trotz der ganzen Fehler, die ich über die letzten 10, 11, 12 Jahre gemacht habe, war das auf jeden Fall ein Faktor, den ich ganz von Anfang an schon gemacht habe, ohne mir bewusst zu sein, wie wichtig das eigentlich ist. Ich habe nämlich immer einen kleinen Teil meines Gehalts, also schon seit der Ausbildung, vollkommen automatisiert, monatlich über Sparpläne investiert. Und dadurch war es mir möglich, die Investitionen vollkommen von emotionalen Themen oder kurzfristigen Nachrichten abzukoppeln. Und dieses Vorgehen hat sich für mich auf jeden Fall bewährt und ich fühle mich auch bis heute sehr wohl damit, sodass es auch weiterhin Teil meiner Investitionsstrategie ist. Also auch heute noch mache ich das so, dass von meinem Gehalt im Prinzip sofort ein Fixbetrag ins Depot fließt oder in meine Aktien- und ETF-Sparpläne. Außerdem lässt sich das natürlich auch ganz einfach dann in den Budgetplan aufnehmen und entsprechend berücksichtigen. Und wenn dein Einkommen dann über die Zeit steigt oder du vielleicht noch Zuverdienst, Nebeneinkünfte und so weiter hast, dann solltest du natürlich auch in Betracht ziehen, deine monatlichen Sparziele, Sparraten anzuheben. Dann kommen wir zum dritten Ziel, das ich mir überlegt habe und das ich selbst bereits vor ein paar Jahren erreicht habe, nämlich seine Investitionsziele so setzen, dass man möglichst schnell seinen jährlichen Freibetrag von aktuell 1.000 Euro aufbraucht. Leider ist es ja so, dass der Freibetrag jedes Jahr verfällt und man den nicht mit ins Folgejahr übernehmen kann. Darum ist es für mich selbst immer wichtig gewesen, meine Investitionen zunächst so zu gestalten, dass ich mithilfe von Ausschüttungen diese 1.000 Euro auf jeden Fall abdecke und jährlich meine 1.000 Euro steuerfreien Dividenden sozusagen für Reinvestitionen in mein Depot nutzen kann. Ich verfolge ja sowieso eine Dividendenstrategie oder habe den Fokus auf die Ausschüttungen, sodass das Ziel im Prinzip automatisch dadurch auch erfüllt wird. Aber selbst wenn man jetzt eine Wachstumsstrategie verfolgt, die für gewöhnlich eher weniger oder gar keine Dividenden abwirft, lohnt es sich in meinen Augen zum Beispiel eine Position in einem ausschüttenden Welt-ETF oder mehreren dividendenstarken Aktien aufzubauen, bis das Volumen dieser Position hoch genug ist, um die 1.000 Euro Freibetrag jährlich abzugreifen, eventuell sogar 2.000 Euro, wenn man verheiratet oder gemeinsam veranlagt ist. Und dieses Vorgehen bietet in meinen Augen eine extrem einfache Option der Steueroptimierung sozusagen oder sogar verschenktes Kapital, das man für den langfristigen Vermögensaufbau liegen lässt. Natürlich ausgenommen, man hat jetzt den Freibetrag anderweitig verwendet, weil man vielleicht Zinsen bekommt, was ja doch wieder jetzt ein Thema wurde, oder den auf andere Weise eben verwendet. Geht natürlich auch mit der Realisierung von Gewinnen, was natürlich dann aber auch bedeutet, dass man die Anteile am Unternehmen oder am ETF potenziell verringern muss dadurch. So, und während die letzten beiden Ziele jetzt aktiv zum Thema Investieren waren, habe ich noch einen weiteren Vorsatz mir überlegt, der eigentlich viel grundlegender ist und auf verschiedene Bereiche im Leben übertragen werden kann. Und ich betrachte jetzt mal nur den Bereich Finanzen. Nummer 4, überhaupt erstmal das richtige Vorgehen an der Börse und beim Investieren lernen und verstehen. Denn je mehr wir wissen und verstehen, desto besser können wir auch entscheiden. Und lernen wir die Sprache der Aktien, Anleihen, Investmentfonds, sag ich mal, dann werden wir einerseits sicherer im Umgang mit eigenen Entscheidungen und wir können vor allem eigene Entscheidungen treffen und müssen nicht immer mal wieder verunsichert werden durch irgendwelche Schlagzeilen oder News oder YouTube-Videos, was auch immer gerade dann wieder, ja, durch die Medien geht oder was man so liest. Bei mir ist es auf jeden Fall der Hauptfokus durch das Lesen von Büchern, von Blogs, von Webseiten oder auch Zeitungen, um mich da ja weiterzubilden, aber auch in gewisser Weise sogar auch resilienter zu werden. Also einfach mehr und mehr Gelassenheit zu entwickeln, auch mit schwierigen Situationen umzugehen, was jetzt die Börse betrifft. Und da würde ich definitiv sagen, dass Lesen der Schlüssel zum Erfolg ist. Ob man das jetzt ja über Bücher in physischer Form oder auch digital macht oder zum Beispiel über Hörbücher mit einem Audible-Abo oder wie auch immer. Das ist natürlich für jeden ein bisschen individuell. Ich bin zum Beispiel jemand, ich höre zwar gerne Hörbücher, aber ich drifte irgendwann ab und höre dann gar nicht mehr oder kann es gar nicht so gut aufnehmen. Wodurch ich für mich festgestellt habe, dass ich viel, viel besser wirklich mit einem Buch in der Hand lesen kann und dann auch einfach viel mehr bei der Sache bleibe. Weil beim Hörbuch bin ich irgendwie die ersten 15 Minuten vielleicht aufnahmefähig oder bin dabei und dann schweifen die Gedanken ab und ich bin ganz woanders und bekomme gar nichts mehr mit von dem, was erzählt wird. Dementsprechend ist das nicht mein optimales Format und ich lese dann wirklich lieber. Ja, und zusätzlich gibt es natürlich auch extrem viele und sehr, sehr gute kostenfreie Blog-Websites und Online-Inhalte, wo man richtig gutes Wissen vermittelt bekommt. Und es muss aber wirklich auch in gewisser Weise eine Routine werden, das dann auch zu nutzen. Also ich kenne das auch von mir, dass ich selbst oft eher so jemand bin, der dann ja kurz mal einen Beitrag überfliegt, aber sich so richtig, ja, klingt blöd, aber sich so richtig zwingen, den kompletten Artikel dann auch mal zu lesen. Das ist irgendwie nochmal was anderes, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht in dem Moment erstmal anstrengend wirkt. Aber je öfter man das dann macht und je öfter man dann wirklich komplette Artikel, komplette Blogbeiträge und so weiter liest, desto besser wird es im Prinzip. Vielleicht noch ein Gedanke zum Thema Bücher lesen ist, dass man sich direkt am Jahresanfang überlegen kann, welche Bücher man denn eigentlich lesen möchte über das Jahr hinweg und die dann auch direkt zu kaufen und direkt sich auch hinzustellen zu Hause. Dann hat man weniger Ausreden zu sagen, ah, jetzt hätte ich Lust zu lesen, aber leider habe ich ja noch kein Buch zu Hause. Ein Bekannter von mir macht das auch so, der hatte mir auch neulich ein Foto geschickt mit seinen, ich glaube 12 Bücher waren es, die er sich dann immer im Januar oder sogar im Dezember schon bestellt und dann liegen die bereit, auch am besten so mit so wenig Hürde wie möglich, also direkt eins liegt auf dem Nachttisch. Die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach höher, dass man zum Buch greift statt zum Smartphone, aber man muss sich, glaube ich, auch aktiv ein bisschen dahin bewegen, wenn man es jetzt nicht eh schon als Routine irgendwie drin hat. Aber zum Thema Routine kommen wir später auch nochmal. Und zu guter Letzt kommt dann jetzt der 5. Vorsatz für das eigene Depot, nämlich die Diversifikation und die Strategie. Und damit meine ich, dass man unbedingt reflektieren muss, ob man mit seinem eigenen Depot, der Aufstellung und der langfristigen Strategie zufrieden ist. Also konntest du das ganze Jahr über ruhig schlafen? Gab es Situationen, in denen du vielleicht sogar Angst hattest mit deinem Depot oder Angst, weil es stark nach unten gegangen ist bei den Kursen? Hier würde ich aber sagen, dass man sich nicht auf eine Anlageklasse konzentriert, sondern das gesamte Vermögen betrachtet. Also sollte dir jetzt auffallen, dass bestimmte Anlageklassen vielleicht deutlich höher gewichtet sind, als dir eigentlich lieb ist oder dass in Bezug auf deine Aktien ein zu hohes Gewicht in einer bestimmten Branche liegt, dann solltest du dir einen groben Plan aufstellen, wie du eine bessere Balance und somit auch Diversifikation für deine Anlage bringst. Und auch hier würde ich sagen, ist es wichtig, sich ja direkt einen Plan zu schaffen. Also man kennt es ja an der Börse nur zu gut. Neues Jahr, neuer Hype. Wer weiß, was in 2024 das neue Top-Thema wird, das man auf gar keinen Fall nicht im Depot haben darf oder was gar nicht fehlen darf. Da wird es garantiert wieder irgendein Trendthema geben, vielleicht auch mehrere. Und wenn man dann keinen Plan hat, lässt man sich vielleicht viel schneller dazu hinreißen, auch bei dem nächsten Hype mitzumachen, anstatt sich eigentlich wieder auf seine grundlegenden Werte, seinen grundlegenden Depotaufbau zu fokussieren und die Dinge ins Gleichgewicht zu rücken, die im Vorjahr vielleicht noch ja Unbehagen gebracht haben. Eine breite Streuung minimiert auf jeden Fall die Risiken und maximiert die Chancen. Und damit sind wir auch schon fast am Ende der Folge angelangt. Also nochmal zusammengefasst, das Thema smart Ziele formulieren und setzen ist viel, viel wichtiger, als man vielleicht erst denken würde oder als ich auch damals in der Schule gedacht habe, weil ich da einfach das überhaupt nicht auf mein Leben in irgendeiner Form übertragen konnte. Aber heute macht es so viel mehr Sinn. Nimm dir Zeit für dich und für deine finanzielle Zukunft, denn die gestaltest du selbst. Und eine Sache fehlt noch, ein kurzer Ausflug in das Thema Routinen. Ich bin der Überzeugung, dass Routinen eines der machtvollsten Tools sind, um unsere Ziele zu erreichen. Und das unabhängig davon, in welchem Bereich. Also ob es jetzt die angesprochenen Routinen sind, monatlich kurz nach dem Eingang des Gehalts einen Teil zu investieren oder zu sparen oder der regelmäßige Spaziergang oder das regelmäßige Training im Fitnessstudio oder die feste halbe Stunde Lesen vor dem Schlafengehen. Routinen und ja Automatismen sorgen im Prinzip dafür, dass wir uns uns über diese Verhaltensweisen gar keine Gedanken mehr machen müssen. Also es kostet dann keine Überwindung mehr und auch wenig Willenskraft, das Tag für Tag durchzusetzen. Und genau das ist der springende Punkt, denn unsere Willenskraft ist eigentlich begrenzt. Das heißt, wenn wir uns zu oft und zu lange zu neuem Verhalten zwingen müssen, werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, dieses Verhalten langfristig auch aufrechtzuerhalten. Dementsprechend sollte man sich unbedingt auch Gedanken darüber machen, den Kontext zu ändern, sodass das Einhalten einer gesunden Verhaltensweise keine oder wenig Willenskraft benötigt. Ein Klassiker unter den Beispielen ist hier vielleicht das Thema Ernährung. Auch wieder mega kontrovers. Jeder hat da seine Ansicht, seine Meinung, welche Ernährungsweise jetzt die beste ist und so weiter. Aber vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, ist es ja so, dass viele Menschen sich zum Beispiel zum Jahresanfang das Ziel setzen, weniger Süßigkeiten oder weniger Fastfood zu konsumieren. Und dann ist am Anfang die Motivation groß und man zieht das vielleicht auch die ersten Tage wirklich durch und hält sich auch dran. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo der Tag vielleicht eh schon stressig war und einem viel abgefordert hat. Man ist erschöpft, die Batterie der Willenskraft, die die Tage zuvor vielleicht geholfen hat, den Vorsatz zu erreichen, ist am Nachmittag schon entleert. Vielleicht muss man auch viele Entscheidungen treffen und fühlt sich dann einfach erschöpft und genau an so einem Punkt scheitern dann viele und greifen dann vielleicht doch wieder zu Süßigkeiten oder Fastfood. Und was ich in dem Beispiel mit Kontext ändern meine, ist, dass man ja in dem Beispiel vielleicht zum Start des Vorsatzes alle Süßigkeiten aus dem Haus entfernt, sodass es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, darauf kurzfristig zurückzugreifen. Klar, es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, nochmal einkaufen zu gehen und so weiter, aber es ist dann nicht mehr so naheliegend, weil man einfach nichts davon zu Hause hat. Und vielleicht noch ein Punkt beim Erlernen von Routinen beziehungsweise vielmehr dem Abgewöhnen von schlechten Gewohnheiten, der noch wichtiger ist, um langfristig erfolgreich zu sein, ist, schlechte Angewohnheiten mit guten oder zumindest weniger schlechten zu ersetzen. Also anstatt vielleicht abends vor dem Fernseher die Süßigkeiten zu snacken, kann man sich eine Auswahl von Obstsorten hinstellen oder Gemüse oder Nüsse oder irgendwas, was man als gesünder erachtet einfach. Oder statt dem Serienmarathon abends nur eine Folge der Lieblingsserie anzuschauen und die restliche Zeit vielleicht wirklich mit dem Lesen von einem Buch verbringen. Das heißt, man muss nicht komplett darauf verzichten, auf diese Angewohnheit, sondern man steigt auf die bessere Alternative um. Und ich denke, dass solche Beispiele man auch im Finanzbereich finden kann. Dazu vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, was ich neulich, da hatte ich eine Unterhaltung bei einem Börsenstammtisch mit jemandem, der meinte von sich selbst, er war früher wirklich shopping-süchtig. Also er wollte immer die neuesten Klamotten kaufen, immer die Markenprodukte, immer hat eine Schuhsammlung aufgebaut aus Sneakern und was weiß ich alles. Und hatte dann wirklich auch immer dieses Glücksgefühl durch das Kaufen von neuen Dingen. Und das Lustige daran war, dass er es für sich selbst geschafft hat, ohne bewusst das so zu wollen, dass heute es so ist, dass er das überhaupt nicht mehr hat auf Produkte oder Markenkleidung bezogen, sondern dass dieses Glücksgefühl, was er hatte, sich heute bei ihm einstellt, wenn er Aktien kauft. Vielleicht auch sogar von Unternehmen, wo er damals die Markenprodukte gekauft hat. Und das fand ich eine mega Story, einfach diese Überleitung, was auch ganz gut das widerspiegelt, dass man seine Angewohnheiten nicht komplett aufgeben muss, sondern auch ins Positive ändern kann. So, und mit dieser schönen Vorstellung sind wir jetzt beim Ende dieser Folge angelangt. Mal ein etwas anderes Thema und ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen Motivation für das neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann. Und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.